Ja, liebe Gemeinde, wenn man diese Geschichte hört, dann stockt einem der Atem. Was sagt Gott da? Den Sohn als Brandopfer darbringen? Und was tut Abraham? Will er tatsächlich den einzigen, den geliebten Sohn schlachten wie ein Tier? Kinderopfer, es gab sie tatsächlich in der Antike. Man bot sie einer Gottheit dar, um dieselbe zu versöhnen nach einer Verfehlung. Man bot sie dar, um die Gottheit gnädig zu stimmen. Man bot sie dar für eine gute Ernte. Man brachte sie dar, vermutlich auch dem in Israel wohlbekannten kanaanäischen Fruchtbarkeitsgott Baal. Man brachte sie dar, dem gefürchteten Wüstendämon Moloch. So war es damals. Und wie ist es heute? Auch heute, in unseren Tagen, müssen Mütter und Väter ihre Kinder opfern in Kriegswirren, weil die Mächtigen sie dazu zwingen. Die Bilder, wir kennen sie alle, sind bedrückend. Denken wir nur an den Terrorüberfall der Hamas auf Israel, dem viele Kinder zum Opfer fielen. Oder denken wir an die zivilen Opfer des Ukraine-Krieges. Ja, und wie ist es bei uns, dem sogenannten friedlichen Teil Europas? Es ist leider wahr, dem Gott des Egoismus und dem Gott des Feminismus und dem Gott der unverbindlichen Spaßgesellschaft werden auch bei uns jährlich unzählige Opfer gebracht. Wir sagen es nur ungern, aber die Zahl unserer Abtreibungen stellt alles in den Schatten, was man gegenüber der Antike den Menschen hier jetzt sagen könnte. Ja, also so viele Kinderopfer wie in unserer Zeit hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Das ist bedrückend. Ja, Kinder werden heute auch geopfert, denken wir nur an die Missbrauchsfälle, da wird ihre Seele geopfert. Haben die Menschen der Moderne, haben wir wirklich das Recht, diese Geschichte von der Opferung Isaaks irgendwie anzuklagen, irgendwie zu kritisieren? Kommen wir zurück zu dem Text. Abraham bereitet alles vor. Mit zwei Dienern und dem Sohn zieht er los. An seinem Gehorsam scheint kein Zweifel zu bestehen. Aber auch an der väterlichen Fürsorge und Liebe fehlt es nicht auf diesem merkwürdigen Weg, den da Vater und Sohn miteinander zu gehen haben. Als die beiden dann alleine gehen, legt Abraham seinem Isaak das Holz auf. Die gefährlichen Dinge, an denen sich der Sohn verletzen könnte, nimmt Abraham selber, die Feuersglut vermutlich in einem Tongefäß und das Messer. Dann gehen die beiden zusammen einen schlimmen, langen Weg. Es wäre jetzt ungeheuer interessant, wenn uns die Bibel etwas über die Gedanken Abrahams sagen würde, tut sie aber nicht. Wir fragen, was will Gott von Abraham? Warum tut er ihm das an? Schlimmeres kann er ihm doch gar nicht antun. Nicht nur Isaaks Leben steht auf dem Spiel, sondern auch Abrahams Zukunft und damit auch Abrahams Leben und das Leben des Volkes Israel. Welchen Sinn hätte dann noch so ein Weg, den er ging, seit Gott ihn herausgerufen hat aus seiner Heimat? Welchen Sinn haben jetzt Gottes Verheißungen noch, wenn Abraham den Isaak, der für all diese Verheißungen, diese Versprechungen Gottes steht, als Brandopfer darbringen soll? Dann ist alles hinfällig, dann ist alles sinnlos, was Gott dem Abraham zuvor versprochen hat. Seinen Nachkommen soll das Land gehören, in das er ihn führen wird. Und seine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie die Sterne im Himmel. Und er, Abraham solle zum Segen für alle Menschen dieser Erde werden. Gott führt Abraham hier einen ganz furchtbaren Weg, den er einfach nicht verstehen kann. Aber ist es nicht so, manchmal schickt Gott auch uns schwere Wege, die für uns nur finster, die für uns nur unverständlich sind? Wenn das so ist, machen wir es doch am besten so wie Abraham. Denn Abraham fügt sich in den Befehl Gottes und geht ganz tapfer in jene Nacht hinein, die Gott vor ihm da auftut. Und mitten in diese düsteren Gedanken hinein stellt Isaak seinem Vater eine naheliegende Frage. Und diese Frage ist wie ein Stich in das Herz des Vaters. Siehe, da ist Feuer und da ist Holz. Wo ist aber das Tier zum Brandopfer? Diese Frage wird dem Abraham gestellt. Wie soll er antworten? Er sagt, Gott wird sich das Tier zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Er lässt da alles noch offen. Vielleicht kann er es ihm auch gar nicht sagen, wer hier das Tier zum Brandopfer ist. Aber vielleicht liegt auch in diesem Satz der Schlüssel zum Verständnis unseres Textes verborgen. Gott wird sich das Tier ersehen, oder noch kürzer gesagt, Gott wird ersehen. Viele Ausleger sprechen hier gern von einer Notlüge des verzweifelten Vaters, der seinem Sohn nicht sagen kann und nicht sagen will, dass er ihn jetzt gleich opfern wird. Aber ist das wirklich so? Ist, was Abraham hier sagt, wirklich nur eine Notlüge? Oder ist Abraham vielleicht doch von einer ahnenden Hoffnung geleitet, dass Gott eine Lösung ersehen wird, einen Ausweg? Hat Abraham vielleicht doch das Vertrauen, dass Gott ersehen wird, wie alles zu einem guten und sinnvollen Ganzen wird, was er als Mensch, als Vater jetzt nur als quälend und sinnlos erleben kann? So ein Gottvertrauen wie Abraham wünschen wir uns doch auch. Der Apostel Paulus hätte vielleicht zu dieser Abraham-Geschichte gesagt, was er im Römerbrief formuliert: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch solche schweren Erlebnisse. Ja, und wie war es jetzt mit Isaak und Abraham? Isaak wird noch gebunden, er wird auf den Altar gelegt. Abraham ergreift das Messer. Doch ehe Abraham tatsächlich in verhängnisvoller Weise seinen Gehorsam beweist, greift Gott ein in letzter Sekunde und rettet Isaak. Er rettet Isaaks Zukunft. Gott ersieht einen Widder, der Isaak auslöst. Gott ersieht damit eine Zukunft für alle Verheißungen, für alle Versprechen, die er dem Abraham gegeben hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dieser Segen sollte ja auch auf den Nachkommen ruhen. Und sie sollten so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Das alles zählt jetzt wieder. Liebe Gemeinde, wir wissen, aus Isaaks Nachkommen entstand das Volk Israel. Gläubige Juden wissen, dass dieses Volk lebt und existiert allein, weil Gott es will. Allein, weil Gott eingegriffen hat, um Israels Existenz zu sichern und zu retten. Und das tut er bis heute. Dieses kleine Volk Israel besteht immer noch, obwohl die Feinde übermächtig sind. Gott ersieht in seinen wunderbaren, man könnte vielleicht auch sagen sonderbaren Wegen Israels Zukunft und Existenz. Das ist die eine Botschaft dieser Geschichte, liebe Gemeinde. Gott ersieht Israels Wege und Israels Zukunft. Auch dieser Weg scheint uns manchmal ziemlich schwierig zu sein und mit Opfern verbunden zu sein. Die zweite Kernbotschaft unseres heutigen Textes ist die: Gott möchte Gehorsam, nicht Opfer. Diese Botschaft haben die Propheten später dem Volk Israel immer wieder gepredigt. Nicht auf Kult oder auf irgendwelche alten, hohlen Traditionen, nicht auf Opfer kommt es an, sondern auf dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das heißt, es geht nicht darum, dass man ab und zu mal so in die Kirche geht und das war's dann, sondern dass man das, was in der Kirche gehört wird, dass man das auch umsetzt im Alltag und somit Gott gehorsam ist. Liebe Gemeinde, wenn wir Christen diese Geschichte hören von der Opferung Isaaks, noch dazu mitten in der Passionszeit, dann denken wir natürlich noch an einen anderen Sohn, an einen, der nicht verschont blieb. Das Opfer von Jesus am Kreuz, ist das ein Rückfall in Zeiten und Bräuche, die das Volk Israel eigentlich längst überwunden hatte? Was bedeutet es, dass Gott seinen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, kreuzigen ließ? Liebe Gemeinde, indem wir Menschen auf das Kreuz Jesu Christi blicken, sollen wir begreifen, wie es durch unseren Ungehorsam gegen Gott wirklich um uns steht. Wir Menschen brauchen den Blick auf das Kreuz, um unsere eigene Wirklichkeit darin wiedergespiegelt zu finden. Ja, wir sind bereit, Menschen zu opfern. Wir opfern andere für unseren Vorteil, für unsere Bequemlichkeit, aus Gleichgültigkeit, aus Gedankenlosigkeit, aus Rechthaberei. Auch wir werden aneinander zum Judas, zum Pilatus, zum Petrus, zum Volk, das sein Fähnchen nach dem Wind hängt. So sind wir leider. Und gleichzeitig erkennen wir an Jesu Kreuz Gottes große Liebe, die uns trägt und die uns erträgt und die uns zur Umkehr bewegen will. Wir erkennen eine Liebe, die uns auch dann nicht allein lässt, wenn alle uns allein lassen. Wir erkennen eine Liebe, die mit uns geht bis in den Tod und darüber hinaus. Jesus, der Sohn Gottes, hat den Tod am Kreuz auf sich genommen, damit wir in allen Kreuzessituationen unseres Lebens wissen, wir können uns an Gott wenden. Er liebt uns. Er ist für uns da. Er kennt auch unseren Schmerz und will ihn heilen, eben durch den Heiland, durch Jesus Christus. Und er sieht einen Ausweg, wo wir vielleicht nur noch rot sehen. Gott will nicht, dass Menschen einander Leiden zufügen. Er will nicht, dass Menschen einander töten. Auch das ist die Botschaft der Isaak-Geschichte. Und die Botschaft der Jesus-Geschichte heißt: Selbst in unserem Ungehorsam lässt Gott nicht von uns ab. Er lässt sich auf uns ein. Er gewährt uns immer wieder einen Neuanfang. Er schenkt eine neue Chance. Ja, und er lässt sich ein auf Leiden und Sterben und überwindet den Tod für uns, damit wir leben. Also, Gott, er sieht für uns Leben und Zukunft. Darauf können wir uns verlassen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.